Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem nun nach Deutschland und der EU auch die NATO Moskau unter Druck setzt, wegen des Giftanschlags auf den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Darüber berichten wir gleich. An einem Tag, an dem ansonsten der Kampf gegen das Coronavirus die Schlagzeilen wieder bestimmt. In Bayern hat es eine neuerliche Testpanne gegeben mit rund 10.000 Betroffenen, so verlautet. Und die EU verkürzt die Quarantänezeit für Reisende auf 10 Tage. Begleitet von einer Diskussion, ob nicht sogar eine 5-tägige Isolation ausreichen würde. Doch damit erst einmal nach Brüssel, wo heute auch die NATO einen härteren Ton angeschlagen hat, nach der Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny. Das Bündnis verlangt von Moskau, die Tat mit einer unabhängigen internationalen Untersuchung aufklären zu lassen. Matthias Reiche berichtet.
Selten war man sich so einig im Nordatlantikrat. Ungewöhnlich war auch, dass jeder NATO-Botschafter ein persönliches Statement abgab und den Anschlag ohne Wenn und Aber verurteilte. Der verbotene Einsatz chemischer Waffen wurde dabei von allen als sehr ernster Vorgang bezeichnet, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach der Sitzung mitteilte. Jede Anwendung chemischer Waffen ist eine völlige Respektlosigkeit gegenüber Menschenleben und ein nicht zu akzeptierender Bruch internationaler Normen. Der Angriff auf den führenden Oppositionspolitiker in Russland ist eine Verletzung internationalen Rechts und erfordert eine internationale Antwort. Aber ich will jetzt nicht darüber spekulieren, wie die genau aussehen könnte. In jedem Fall müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden, fordert der NATO-Generalsekretär und appelliert an Moskau, bei der Aufklärung zu kooperieren. Bisher habe das allerdings noch nie funktioniert, sagt der deutsche EU-Abgeordnete Sergej Lagodinsky. Der Grünen-Politiker initiierte deshalb einen offenen Brief an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Über 100 Parlamentarier haben unterschrieben, weil sie die russischen Behörden für nicht geeignet halten, das Attentat aufzuklären.
Insofern rufen wir dazu auf, eine internationale Untersuchung im Rahmen der Vereinten Nationen oder des Europarates einzuleiten, und auch die Organisation für das Verbot der chemischen Waffen muss involviert werden.
Gleichzeitig werden aus dem EU-Parlament auch die Rufe nach Sanktionen gegen Russland lauter. In dem Zusammenhang fordern inzwischen auch zunehmend mehr Parteifreunde von Kanzlerin Angela Merkel das Ende der von ihr verteidigten deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2. Der CDU-Politiker Michael Gahler ist der außenpolitische Sprecher der EFP-Fraktion im EU-Parlament.
Das wäre aus meiner Sicht geradezu politisch grotesk, wenn wir jetzt so tun, als wäre nichts geschehen und ließen diese Pipeline fertig bauen und dann in Betrieb gehen. Und ansonsten sollten wir eine viel größere Zahl von Personen auf die Liste derer setzen, die sich nicht in die Europäische Union zum Geld abheben, Urlaub machen oder zum Shoppen begeben können.
Zuerst sollte man aber das Ergebnis der russischen Untersuchung abwarten, mahnt Martin Schirdewan, Co-Fraktionsvorsitzender der Linken im EU-Parlament. Und auch von ganz rechts kommt Kritik. Statt nach neuen Sanktionen zu rufen, sollten die bereits bestehenden abgeschafft werden, sagt Maximilian Krah von der AfD.
Ich sehe mit großer Sorge, wie versucht wird, den bislang völlig ungeklärten Giftanschlag auf Herrn Nawalny dazu zu missbrauchen, jetzt die deutsch-russischen Beziehungen zu vergiften.
NATO und EU vermeiden bisher, Moskau ein Ultimatum zu stellen. Allerdings wird spätestens in 3 Wochen beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs das Thema Sanktionen wieder auf der Tagesordnung stehen.
Und Russland schließt Ermittlungen jetzt zumindest nicht mehr völlig aus. Sollten sich die Informationen über giftige Substanzen in den Proben des Patienten bestätigen, dann bestehe natürlich kein Zweifel daran, dass die Ermittlungen beginnen, so jetzt ein Kreml-Sprecher. Wer aus einem Corona-Risikogebiet zurückkommt, muss derzeit in der Regel für 14 Tage in Quarantäne. Diese Zeit soll nun EU-weit verkürzt werden, so haben das die Gesundheitsminister heute vereinbart. Hierzulande wird unterdessen sogar diskutiert, ob die Quarantäne mit einem negativen Test auf 5 Tage verkürzt werden kann. Panayotis Gavrilis mit den Einzelheiten.
Mindestens 10 Tage generelle Quarantäne für Reiserückkehrende. Das soll in Zukunft europaweit gelten. Darauf haben sich die EU-Gesundheitsminister verständigt.
Wir wollen verhindern, dass sich die Regeln für Reisen in Europa und nach Europa zu stark unterscheiden. Das sorgt nur für Verunsicherung und auch für Probleme in den Grenzregionen.
So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach der Videokonferenz mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen. Mindestens 10 Tage Quarantäne und nicht maximal 10. So wollen sich einige Staaten die Möglichkeit erhalten, auch darüber hinauszugehen, so Spahn weiter.
Etwas umstrittener ist die Frage, und die werden wir noch weiter bearbeiten, ob es möglich sein soll, durch ein negatives Testergebnis nach 5 Tagen auch europaweit im gemeinsamen Ansatz dann die Quarantäne zu verkürzen.
Fest steht, die Diskussion um Verkürzungen von Quarantänezeiten, sie ist im vollen Gange. Jens Spahn zeigt sich dabei offen für weitere Änderungen, vor allem in Deutschland.
Ich kann mir gut vorstellen, dass dazu eben auch gehört, eine 10-tägige Quarantäne dann für Reiserückkehrer und möglicherweise darüber hinaus.
Die Dauer des Zuhausebleibens zu verkürzen, hatte der Virologe Christian Drosten im NDR-Podcast angeregt. Allerdings nicht für symptomfreie Reiserückkehrende, sondern für diejenigen, die wegen einer Infektion zu Hause bleiben müssen. Sein Vorschlag, die sogenannte Isolierungszeit verkürzen.
In diesem Vorschlag, den ich da mache, mit 5 Tagen gehe ich bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie. Das ist schon, sagen wir mal, eine steile These, dass man sagt, nach 5 Tagen ist eigentlich die Infektiosität vorbei. Aber dennoch ist es von mir jetzt auch einfach eine Überlegung, was kann man denn jetzt in der Realität machen, damit man nicht einen de facto Lockdown hat?
Spahn sieht durch Drostens Vorschlag aktuell noch keinen Handlungsbedarf. Er verweist auf die erst kürzlich umgestellte Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, wonach die Zeit in Isolation von 14 auf 10 Tage gesenkt wurde.
Ich sehe keine Notwendigkeit, jetzt nach kurzer Zeit davon abzuweichen. Der Professor Drosten, von dem wir ja reden, als Vorschlaggeber, hat es selbst als steile These bezeichnet.
Unterstützung für seinen Vorschlag bekommt Drosten von mehreren Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitikern, darunter Karl Lauterbach. 5 Tage Isolation mit Symptomen reiche, so Lauterbach gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
Die Sicht der Literatur zeigt ganz klar, dass die allermeisten, die sich infiziert haben, 5 Tage, also nach Symptombeginn, anfangen, so wenig Virus noch auszuscheiden, dass sie realistischerweise nicht mehr ansteckend sind.
Karl Lauterbach, der SPD-Politiker, in einem Bericht von Panayotis Gavrilis. Und dass das mit den Tests, insbesondere von Reiserückkehrern, offenbar eine schwierige Sache ist, das zeigt sich gerade noch einmal in Bayern. Denn dort wurde, so wurde heute bekannt, denn dort hat es schon wieder eine Testpanne gegeben, von der immerhin rund 10.000 Menschen betroffen sein sollen. Aus München Tobias Krone.
Erneut sind Testergebnisse zu spät bei Menschen angekommen, die sich an Bayerns Urlauber-Teststationen auf das Coronavirus testen ließen. Diesmal habe es die Flughäfen betroffen, wie das bayerische Gesundheitsministerium eingeräumt hat. Rund 10.000 zurückkehrende UrlauberInnen erhielten ihr Testergebnis erst im Laufe dieses Freitags. Und das, obwohl sie sich schon im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Dienstag dem Test unterzogen hatten. Rund eine Woche Wartezeit. Das ist weit mehr als die offizielle Vorgabe, den Getesteten binnen 48 Stunden ihr Testergebnis mitzuteilen. In der bayerischen Opposition sieht man diesen Vorfall kritisch. Christina Haubrich, Gesundheitsexpertin der Grünen im Landtag.
Bei Corona geht es immer um Zeit. Die haben natürlich negative Folgen, weil die Menschen, wenn sie ihr Ergebnis nicht bekommen, sich natürlich anders verhalten. Oder ja, gerade die, die sich halt freiwillig testen haben lassen, die sind unter Umständen draußen unterwegs und können derzeit natürlich wieder neue Menschen anstecken, was natürlich schon bedenklich ist.
Laut dem Gesundheitsministerium ist ein Softwareproblem bei der Übermittlung von Daten für die Verzögerungen verantwortlich. Dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die Pannen entdeckt habe, zeige, Zitat, dass das Controlling bei den Testungen funktioniert, so die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Sie räumte ein, die erneuten Verzögerungen bei der Übermittlung der Ergebnisse sei bedauerlich. Schon Ende August hat es in Bayern massive Verzögerungen bei Testergebnissen gegeben. Die bayerischen Grünen kritisieren indessen eine falsche Strategie. Es sei nicht zielführend, dass sich jeder testen lassen könne, sondern, so Christina Haubrich,
immer überall dort, wo viele Menschen zusammen sind, in Asylbewerberheimen, in Schlachthöfen, aber auch natürlich die Schulen, wo jetzt auch getestet wird, überall da, wo viele Menschen zusammen sind, da muss man priorisiert testen und da muss man auch regelmäßig testen.
Im Gesundheitsministerium will man offenbar an der Strategie festhalten, allen Menschen kostenlose Tests zu ermöglichen. Bislang habe man an Bayerns Einreiseteststationen 370.000 Menschen getestet, darunter mehr als 4.600 positive Fälle. Dies sei eine riesige logistische Herausforderung und gleichzeitig ein Erfolg, so Ministerin Melanie Hummel.
In Bayern überlegt man übrigens, es den österreichischen Nachbarn gleichzutun, die heute eine sogenannte Corona-Ampel eingeführt haben. An 4 Farbstufen sollen sich dort landesweit dann regionale Anti-Corona-Maßnahmen ausrichten. Ganz reibungslos ist die Einführung dieses Ampelsystems aber heute doch nicht über die Bühne gegangen, wie Verena Fücker berichtet.
Eine fast komplett grüne Karte von Österreich konnte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei der Vorstellung der Corona-Ampel präsentieren. Lediglich 4 Flecken sind aktuell gelb.
Das ist Wien, das ist Linz, das ist Graz und das ist der Bezirk Kufstein.
Die Corona-Ampel, sie soll der österreichischen Bevölkerung einen klaren Überblick über die aktuelle Gefahrenlage bieten. Angelehnt ist die Ampel an die bewährten Lawinenwarnstufen. Je nach Gefahrenlage steht sie auf grün, gelb, orange oder rot. Einmal pro Woche soll die Ampel eingestellt werden, und zwar für jeden österreichischen Bezirk einzeln. Daraus resultieren dann verschiedene Maßnahmen, die am Freitag zum ersten Mal vorgestellt wurden. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz.
Bei Gelb zum Beispiel Verschärfungen bei der Maskenpflicht im Handel und bei den Kellnerinnen und Kellnern in der Gastronomie, aber auch schärfere Regelungen für Veranstaltungen.
So sollen bei Sportveranstaltungen nur noch 5.000 statt wie in grünen Gemeinden 10.000 Zuschauer zugelassen werden. Doch ob die Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden, ist teilweise noch fraglich. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger von der SPÖ hat bereits angekündigt:
Wir werden aufgrund dieses obskuren Ampelkonstrukts keine wie auch immer gearteten Verschärfungen von Maßnahmen derzeit durchführen.
Der Linzer Bürgermeister sagt, er war entsetzt, dass seine Stadt nur gelb gewertet wurde und nicht grün.
Auf Basis dessen, dass Linz in der letzten Woche massive Rückgänge bei den Fällen hatten, dass wir heute bei 208.000 Einwohnern exakt 59 erkrankte Menschen haben, das erweckt den Eindruck der Willkürlichkeit und es ist auch von den Fakten nicht nachvollziehbar, dass Linz gelb ist.
Welche Farbe im jeweiligen Bezirk ausgerufen wird, hängt von 4 Faktoren ab. Neben der Anzahl der positiven Tests, zum Beispiel auch von der freien Kapazität der Krankenhäuser. Aus Ärztesicht ist das sinnvoll, sagt Sozialmediziner Michael Kunze.
Es kann ja so sein, dass das Bundesland A viel besser aufgestellt ist als Bundesland B, weil im Krankenhaus viele Kapazitäten sind.
Über die Farbwahl entscheidet eine Kommission. Die ebenfalls gelbe Stadt Graz will im Gegensatz zu Linz verschärfte Corona-Maßnahmen umsetzen. Kufstein und Wien wollen noch abwarten. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ vermisst ebenfalls Transparenz bei der Farbwahl.
Und die Frage der Auswirkungen. Es ist jetzt ein Teil der Maßnahmen bekannt, die damit verbunden sind. Es gibt aber noch keinen gesetzlichen Rahmen.
Über den muss erst noch der Nationalrat abstimmen. Geplant ist das laut Gesundheitsminister Anschober für die Sitzung in gut 2 Wochen. Gesellschaftlich betrachtet ist eine Ampel grundsätzlich ein gutes Mittel, um Menschen zu beruhigen, sagt Barbara Preinsack, Leiterin des Instituts für Politikwissenschaften der Uni Wien. Allerdings kritisiert auch sie,
weil man, wenn es jetzt orange, gelb und rot nicht wirklich klar ist, was ich dann als Lehrerin, als Mutter, Vater oder als älterer Mensch dann tue. Und wenn es hier dann keine klaren Hilfestellungen gibt, glaube ich, wird das Unruhe in die Bevölkerung bringen. Und wird Radikalisierung auch in Richtung der sogenannten Verschwörungstheorien Vorschub leisten.
Immerhin, laut Österreichs Corona-Kommission ist die Ampel immer noch in der Entwicklung und soll von Woche zu Woche verbessert werden.
Verena Fücker über die heute in Österreich eingeführte Corona-Ampel. Ungarn hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen seine Grenzen für ausländische Touristen schon seit Tagen geschlossen. Einreisen dürfen jetzt nur noch ungarische Staatsbürger. Ausländer müssen dazu einen triftigen Grund angeben. So die neue Regelung, die umgehend die EU-Kommission auf den Plan gerufen hat. Die hat jetzt Kriterien für Corona-Reisebeschränkungen vorgeschlagen, die aber nicht unumstritten sind, berichtet Peter Kapern.
Die EU-Kommission geht in die Offensive. Einheitliche Regeln sollen her für das Reisen innerhalb der EU in Corona-Zeiten. Damit dem sich ausbreitenden Wildwuchs nationaler Bestimmungen für Risikogebiete und Quarantänedauern eine Grenze gesetzt wird. Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Es ist für Reisende nicht einfach, den Überblick zu behalten. Wohin kann man noch fahren? Welche Regeln gelten unterwegs? Was muss man nach der Ankunft tun, um auf der sicheren Seite zu sein?
Die Kommission will einheitliche Kriterien und Schwellenwerte für die Klassifizierung des Infektionsgeschehens. Und zwar auf der Grundlage von Daten, die die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC im Wochentakt veröffentlicht. Damit ließe sich, so Ursula von der Leyen, die von Land zu Land unterschiedliche Definition von Risikozonen beenden.
Zunächst wollen wir einen gemeinsamen Farbcode. Bürgerinnen und Bürger müssen in der Lage sein, die Risikogebiete in ganz Europa klar zu erkennen.
Die Einstufung einer Region Europas als grüne, orangene oder rote Zone soll also EU-weit einheitlich gehandhabt werden. Und auch die Auflagen, die bei Reisen in oder der Rückkehr aus Risikogebieten gemacht werden, sollen vereinheitlicht werden. Grüne Zone würde dann bedeuten, keinerlei Auflagen. Für orangene Zonen gäbe es unverbindliche Empfehlungen zum Schutz vor Corona. Und rote Zonen wären mit verbindlichen Auflagen versehen, entweder mit einem Corona-Test oder mit Quarantäne. Für keinesfalls akzeptabel hält die Kommissionspräsidentin Grenzschließungen, wie sie Ungarn Anfang der Woche verfügt hat.
Wir sind der Meinung, dass keinem EU-Bürger die Einreise in ein anderes europäisches Land verweigert werden darf. Und stattdessen empfehlen wir den Regierungen, verbindliche Tests oder Quarantäne vorzuschreiben.
Der Vorschlag der Kommission liegt jetzt auf dem Tisch der Mitgliedstaaten. Neben dem Vorschlag der Bundesregierung, die sich als EU-Ratspräsidentschaft ebenfalls um mehr Koordination bei den Reisebestimmungen bemüht. Ihre Aufgabe ist es nun, für einen Konsens unter den Mitgliedstaaten zu sorgen. Deren Begeisterung über den Vorstoß der Kommission hält sich allerdings sehr in Grenzen. Dort heißt es, die Empfehlungen der Kommission seien zu ehrgeizig und zu weit von den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten entfernt. So ist die Leistungsfähigkeit der Krankenhaussysteme der einzelnen EU-Länder sehr unterschiedlich. Deshalb bestehen etwa die baltischen Staaten auf deutlich niedrigeren Schwellenwerten zur Definition einer roten Zone als andere Länder. So wollen sie das Risiko minimieren, dass steigende Infektionszahlen zu einem Kollaps ihres Gesundheitssystems führen. Kaum vorstellbar, dass vor diesem Hintergrund der Versuch gelingen kann, die Mitgliedstaaten auf einen einheitlichen Farbcode und einheitliche Schwellenwerte zu verpflichten. Der heutige Vorstoß der EU-Kommission dürfte deshalb zunächst einmal zu einem Armdrücken mit den Mitgliedstaaten und der Ratspräsidentschaft führen.
Wegen seines Umgangs mit den sogenannten Cum-Ex-Steuerbetrügereien steht Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute gleich doppelt unter Druck. Zum einen wird ihm vorgeworfen, mit einem neuen Gesetz dafür zu sorgen, dass Betrüger oftmals ihre Beute behalten könnten. Zum anderen, so jedenfalls wird bemängelt, soll er verschwiegen haben, wie oft er sich in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister mit dem Vertreter einer in den Skandal verwickelten Bank getroffen hat. Caroline Born berichtet.
Die Vorwürfe gegenüber Olaf Scholz kamen durch ein Tagebuch ans Licht. Darin hatte Christian Olearius, Miteigentümer der Warburg Bank, aufgeschrieben, er habe sich dreimal mit Olaf Scholz getroffen. So berichten die Medien, denen die Tagebuchaufzeichnungen vorliegen. Auf welchem Wege sie ihnen zugespielt wurden, ist unklar. Demnach haben die Treffen in den Jahren 2016 und 2017 stattgefunden. Also zu einer Zeit, in der die Kölner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung gegen die Hamburger Privatbank ermittelte. Der Warburg Bank drohte eine Steuerrückzahlung in Millionenhöhe, da sie mutmaßlich in die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte verwickelt war. SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz war damals erster Bürgermeister von Hamburg. Nun ist er für die Treffen in die Kritik geraten. Der finanzpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Fabio Di Masi, sagte dem NDR, er sei über die Veröffentlichungen schockiert. Im Finanzausschuss im März habe Scholz die ersten beiden Treffen mit dem Bankier nicht erwähnt, auch nicht auf Nachfrage hin. Vorwürfe hagelte es auch von Sven Giegold, Europaabgeordnete der Grünen. Scholz müsse sich damit auseinandersetzen, dass er nun der Lüge bezichtigt werde.
Das ist die Rolle von Politik, sich mit Unternehmen zu treffen. Das tue ich auch. Aber ich mache das öffentlich, dass diese Treffen stattfinden. Damit kann jeder nachschauen, ob alle Interessen berücksichtigt wurden oder ob man sich immer nur mit denen trifft, die auch viel wirtschaftliche Macht haben.
Olaf Scholz hatte bisher zwei der drei Treffen nicht genannt. Auf Nachfrage hat er sie nun allerdings bestätigt. Laut Medienberichten soll Bankchef Olearius Scholz von drohenden Steuerrückforderungen der Stadt Hamburg berichtet haben und versucht haben, die Rückzahlungen abzuwenden. Allerdings, einen Beleg für ein Fehlverhalten von Scholz, also dass er sich politisch für die Privatbank eingesetzt habe, enthalten die veröffentlichten Tagebuchauszüge nicht. Für Sven Giegold steht fest, der Fall bestärke die Wut auf Eliten und beschädige das Vertrauen in die Demokratie.
Wie unter einem Brennglas kann man beim Cum-Ex-Betrug und der Warburg-Bank sehen, welches Misstrauen in die Demokratie so befördert wird. Die Enthüllungen nähren einfach das Gefühl, dass gute Kontakte und Spenden in die Politik eine rechtsstaatliche Bevorzugung ermöglichen.
Die Hamburger Warburg-Bank ist in den Cum-Ex-Skandal verwickelt. Die größte Steueraffäre in Deutschland, durch die dem Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist. Für den EU-Abgeordneten Giegold ein gesellschaftliches Sittenbild, bei dem systematische Lobbyarbeit intransparent betrieben wurde. Daher müsse der Umgang der Politik mit den wirtschaftlich Mächtigen öffentlich gemacht werden.
Jetzt ist die Zeit, tatsächliche Lobbytransparenz voranzubringen, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht das Gefühl haben, wer ein großes Portemonnaie hat, bekommt mehr Einfluss in der Politik.
Von Olaf Scholz forderte er, reinen Tisch zu machen. Der linken Finanzpolitiker De Masi schrieb auf Twitter, er wolle Scholz erneut im Finanzausschuss befragen.
Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, in der Kritik, ein Beitrag von Caroline Born. Nach der Sommerpause stellen die Bundestagsparteien jetzt mit Klausurtagungen die Weichen für das Jahr bis zur nächsten Wahl. Kein leichtes Unterfangen für die Linkspartei, die sich nicht so einig scheint, ob man sich an einem von der SPD in Aussicht gestellten Bündnis mit Sozialdemokraten und Grünen beteiligen sollte. Außerdem sucht die Partei eine neue Führung. Informationen von Johannes Kuhn.
Der Name Janine Wissler fällt in linken Parteikreisen bereits lange, wenn es um frische Gesichter für die Bundespolitik geht. Immerhin steht die Politologin schon seit 2009 an der Spitze der Linksfraktion in Hessen. Hessen ist neben dem Saarland das einzige westliche Flächenland, in dem sich die Partei bislang parlamentarisch etablieren konnte. Im Wiesbadener Landtag ist die 39-Jährige als wortgewandte Rednerin bekannt, wie hier in einer Debatte mit der AfD.
Sie predigen Meinungsfreiheit und sie wollen Zensur. Sie fabulieren von linksgrünen Mainstream und sie inszenieren sich als Opfer. Dabei sind sie es, die den Hass sehen in dieser Gesellschaft und den Rassismus.
In einer kurzen Erklärung schreibt Wissler heute von einem personellen Umbruch der Linken in schwierigen Zeiten. Nach langem Nachdenken habe sie sich entschieden, zu kandidieren. Die bisherigen Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger hatten vor wenigen Tagen angekündigt, nach 8-jähriger Amtszeit aufzuhören. Welches Spitzenduo ihnen auf dem Parteitag Ende Oktober nachfolgt, gilt als Richtungsentscheidung. Und Richtungsentscheidungen sind in der komplizierten Parteigemengelage der Linken bekanntlich höchst umkämpft. Entsprechend zurückhaltend gibt sich der Co-Fraktionsvorsitzende im Bund, Dietmar Bartsch. Am Rande der Fraktionsklausur in Potsdam sagte er:
Ich kenne Janine Wissler seit vielen Jahren. Ich finde, dass sie eine herausragende Politikerin, das ist völlig unbestritten, hat in Hessen sehr gute Wahlergebnisse erzielt. Wir kennen sie gemeinsam aus der Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Und das ist eine höchst ehrenwerte Kandidatur.
Den zweiten Teil der Doppelspitze könnte Susanne Hennig-Welso bilden. Die Landes- und Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen kündigte am frühen Abend in Erfurt ebenfalls ihre Kandidatur an. Die 43-Jährige wurde einem bundesweiten Publikum im Februar mit einem Blumenstraußwurf bekannt. Die Blumen gingen vor die Füße des mit AfD-Hilfe gewählten Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow regiert, Hennig-Welso organisiert die parlamentarische Umsetzung. Mit einer Regierungsbeteiligung im Bund hätte die Thüringer Linken-Politikerin entsprechend keine Probleme, wie sie regelmäßig betont.
Menschen wählen nicht über Jahrzehnte hinweg nur Opposition. Es reicht nicht mehr aus in Zeiten, wo die Alternative rechte, rechtsextreme Regierungen sind.
Wissler wiederum gilt als Oppositionspolitikerin und Westlinke als eher regierungsskeptisch. Ihre Haltung beschrieb sie dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio vor einigen Monaten so.
Also ich glaube grundsätzlich, dass man Verbesserungen durchsetzen zu wollen, gerade wenn sie auch im Widerspruch stehen zu wirtschaftlichen Interessen, man immer einen gesellschaftlichen Druck braucht. Und deswegen ist, glaube ich, nicht allein die Frage, ist man jetzt in der Regierung oder ist man in der Opposition, sondern die Frage ist, wie kann man was am besten durchsetzen.
Wissler gehört der sogenannten Bewegungslinken an, ist allerdings auch Mitglied des Trotzkisten-Netzwerks Marx 21, das vom Bundesverfassungsschutz beobachtet wird. Eine weibliche Doppelspitze wäre ein Novum für die Linkspartei. Allerdings steht keine der beiden Politikerinnen dem Flügel um Sarah Wagenknecht nahe. Es wird deshalb mit weiteren Kandidaturen gerechnet.
Gegen Ex-Fußballnationalspieler Christoph Metzelder ist Anklage wegen Verbreitung und Besitzes von Kinderpornografie erhoben worden. Das hat das Düsseldorfer Amtsgericht heute mitgeteilt. Metzelders Anwalt wollte aktuell keine Stellung nehmen. Die Staatsanwaltschaft betont aber, dass mit der Anklage immer noch die Unschuldsvermutung gilt. Dorothee Blome mit Blome Müller mit den Einzelheiten.
Das Amtsgericht Düsseldorf hat sowohl den Eingang der Anklage gegen Metzelder bestätigt, als auch die konkreten Vorwürfe benannt. In einer schriftlichen Erklärung heißt es dazu, die Anklage beschuldige ihn der Verbreitung kinderpornografischer Schriften in 29 Fällen und des Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften in einem weiteren Fall. Vor einem Jahr hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg Büros und Wohnungen des Ex-Fußballstars durchsuchen lassen. Seitdem läuft ein Ermittlungsverfahren, das mittlerweile die Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernommen hat, erklärt Sprecherin Laura Hollmann.
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat das Verfahren aufgrund des Wohnsitzes des Angeschuldigten und des Tatortes hier übernommen.
Den Namen des Angeschuldigten nennt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf selbst nicht und auch nicht, was ihm konkret vorgeworfen wird. Grund hierfür ist ein Verfahren, das Metzelders Anwälte vor dem Verwaltungsgericht angestrengt hatten, als auf der Internetseite des Nordrhein-Westfälischen Landtags in Düsseldorf zu lesen war, dass sich der Rechtsausschuss mit den Ermittlungen befassen wolle.
Es können derzeit keine weiteren Auskünfte zu den Tatvorwürfen mitgeteilt werden, unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte des Angeschuldigten und auch einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, das im einstweiligen Rechtsschutzverfahren entschieden hat, dass Informationen zu dem Verfahren nicht im nicht vertraulichen Teil des Rechtsausschusses erörtert werden dürfen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, auch keine weiteren Mitteilungen und Details zu der Anklage bekannt zu geben.
Metzelder selbst hatte die Vorwürfe durch seine Anwälte immer bestreiten lassen. Das Gericht prüft jetzt, ob es die Anklage zulässt, sagt Staatsanwältin Laura Hollmann.
Die Anklage ist am 2. September bei dem Amtsgericht Düsseldorf eingegangen. Das Gericht prüft jetzt den hinreichenden Tatverdacht und entscheidet über die Zulassung der Anklage. Und bei Zulassung der Anklage wird dann ein Hauptverhandlungstermin bestimmt.
Wie lange diese Prüfung dauert, hängt nach Auskunft einer Gerichtssprecherin auch davon ab, wie bald sich der Beschuldigte und seine Verteidiger dazu äußern. Für ein Gerichtsverfahren müssen ein hinreichender Tatverdacht vorliegen und eine Verurteilung wahrscheinlich sein. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.
Wer kennt sie nicht? Putzige Mäuse, witzige Pinguine, die Millionen Postkarten oder Kalender zieren. Zeichnungen, mit denen Uli Stein berühmt geworden ist und zum bekanntesten Cartoonisten Deutschlands. Wie heute bekannt wurde, ist er mit 73 Jahren jetzt gestorben. Dirk Blassberg blickt auf das Leben des Künstlers zurück.
Eigentlich wollte Uli Stein Lehrer werden, doch das Lehramtsstudium brach er kurzerhand ab. Er scheute sich, vor Schülern in einer Klasse zu stehen und wurde dann Journalist. Fotos und Zeichnungen waren immer seine Leidenschaft. Am Anfang waren es richtige Geschichten.
Das waren auch mehrteilige Geschichten, also Cartoons, die aus 4 Bildern bestanden meistens oder mindestens 2 oder 3. Lag daran, dass ich vom Schreiben kam. Ich hatte ja vorher lange für den Rundfunk geschrieben und mir waren Dialoge halt sehr vertraut. Und dann habe ich halt immer 2 Leute, die im Bett saßen und sich unterhielten, einfach miteinander sprechen lassen. Also heute ist es so, dass ich die Situation in einem Bild zusammenbringe. Das ist schwieriger, ja. Und das hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Aber klappte dann irgendwie auch, ja.
Die Kunst, den Gag in einem Bild auf den Punkt zu bringen und dabei eine Geschichte zu erzählen, die beherrschte Uli Stein wie kein Zweiter. Ob über Frauen und Männer, Arbeit und Sport, Essen und Trinken, der Alltag war eine wahre Fundgrube für seine Cartoons.
Ich versetze mich einfach hinein und sage, angenommen, ich hätte eine Katze oder ich hätte ein Kind oder ich könnte kochen. Was wäre dann? Versuche mich einfach hineinzuversetzen und zu überlegen, was könnte da Komisches passieren.
Uli Stein zeichnete Hunde und Katzen, Schweine und Pinguine. Und obwohl nur in etwa jeder 10. Zeichnung die freche Maus die Hauptrolle spielte, wurde sie zu Uli Steins Markenzeichen. Tieren in einem Cartoon wie der süßen Maus konnte man einfach nicht böse sein, war sein Credo. Sie zierte millionenfach Kaffeebecher und Postkarten.
Als es noch Postkartenständer gab, da hatten die alle die Buchläden draußen 30, 40 Postkartenständer stehen. Da hat man ja noch Postkarten geschrieben und keine Selfies verschickt.
Uli Steins Cartoon-Lieblingsthema war immer Weihnachten. Weil er am 2. Weihnachtstag Geburtstag hatte, war der Cartoonist im wirklichen Leben ein bekennender Weihnachtsmuffel.
Die ganze Hektik und die Stadt ist voll und Gerenne und Geschleppe mit den Geschenken. Ich will mich nicht beklagen, weil ich profitiere natürlich auch davon ein bisschen. Gut, tolles Cartoon-Thema, weil einfach auch viel passiert. Mit Kaufen und Geschenken und alle sind genervt und die publische Verwandtschaft kommt. Und das ist schon ein tolles Thema.
Zuletzt widmete sich der begeisterte Fotograf den Tieren. Vom Schaf bis zu den Vögeln an der Futterstelle in seinem Garten für sein Internet-Tagebuch. Sein tierischer Liebling war zeitlebens der Hund. Uli Stein hatte in den vergangenen Jahren hunderte Vierbeiner in seinem Wohnzimmer abgelichtet.
Ich wurde mal gefragt, wenn ich an ein Haus käme, an ein brennendes Haus käme, und oben am Fenster steht ein Mann und sein Hund, und ich wüsste aber, ich könnte nur einen retten, habe ich gesagt, ohne zu zögern. Und da stehe ich heute noch zu dem Hund. Selbstverständlich. Kann man nichts verkehrt machen.
Uli Stein gab zu, mit über 70, da merkt man seine müden Knochen.
Ja, klar. Ja, das nervt schon, wenn ich dann filschen auf dem Bauch liege, weil ich meinen wunderbaren kleinen Jack Russell Terrier fotografieren darf. Und man kommt nicht wieder hoch, so ohne weiteres. Ach, da muss man wieder nach oben, das ist schon sehr lästig. Also das ist schon ein lästiges Alter, ja.
Der Cartoonist Uli Stein ist tot gewürdigt von Dirk Blassberg. Steuerdeals nach dem Cum-Ex-Betrug, Olaf Scholz in der Schusslinie. Das ist ein Thema in unseren Kommentaren, nachher nach den Nachrichten. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.